Friedrichs Flaschenpost, der Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
Herzlich willkommen zu Friedrichs Flaschenpost, dem Politikpodcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, sagt am Mikrofon Stine Klapper aus dem Regionalbüro Nord der FES. Die USA. Kein anderes Land ist bei uns so präsent wie die USA. Kulturell in Musik und Film, wirtschaftlich im Handel, aber auch ganz sichtbar in amerikanischen Unternehmen in unserem Alltag, in unserer jüngeren Geschichte und natürlich in der aktuellen Politik. Die USA sind in der deutschen Debatte alles vom Sehnsuchtsort bis zum Lieblingsbeschwerdethema. Vor allem sind sie für uns eines von großer Bedeutung. Die transatlantischen Beziehungen haben eine lange Geschichte mit Aus und Abs und sind mit der Wiederwahl von Donald Trump im November 2024 wieder in eine neue Periode eingetreten. Darüber möchte ich heute sprechen mit einer Person, die sich damit auskennt. Und zwar mit Metin Hagverdi, dem Bundestagsabgeordneten und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung. Moin, Metin.
Moin, hallo.
Metin, du bist seit 2013 Mitglied des Deutschen Bundestags und zwar als direkt gewählter Vertreter für den Wahlkreis Bergedorf-Harburg-Wilhelmsburg. Und in dieser Legislaturperiode bist du Mitglied im EU-Ausschuss und stellvertretendes Mitglied im Haushaltsausschuss, im Finanzausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Und eben seit Ende Mai zudem der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit. Metin, schön, dass du heute hier bist und ja sogar schon zum zweiten Mal bei Friedrichs Flaschenpost.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute.
Metin, viele haben ja schon davon gehört, aber kannst du uns noch einmal erklären, was genau deine Rolle ist als Transatlantik-Koordinator?
Ja, wenn ich das genau wüsste, aber es ist ein bisschen komplizierter zu erklären. Also ich bin Teil der Bundesregierung, ich habe so ein Büro im Auswärtigen Amt auf dem Flur, wo auch der Außenminister, die Staatssekretäre und die Staatsminister ihre Büros haben. Aber ich bin nicht Teil des Kabinetts. Das bedeutet, dass ich so ein paar mehr Freiheiten habe und die soll ich nutzen, um die zivilgesellschaftlichen Verbindungen in den USA zu pflegen, also da möglichst oft hinzureisen, mit Leuten zu sprechen und so weiter. Ich würde das interpretieren als, ich bin sowas wie der Übersetzer. Also ich soll für die Bundesregierung übersetzen in die USA, was wir so wollen und für die Bundesregierung auch übersetzen, was die wollen, also wenn ich wieder zurückkomme. Dazu werde ich sehr viel in die USA reisen müssen, was ich auch schon in der Vergangenheit gemacht habe, aber jetzt eben mit diesem dienstlichen Auftrag. Daneben soll ich auch noch alle Leute beraten, alle möglichen Regierungsmitglieder. Mein Eindruck ist, dass die gar nicht so immer beraten werden wollen. Aber es ist ja, du hast es ja schon angesprochen, nach der Wahl von Donald Trump ist es jetzt eben eine große Nachricht jagt die andere. Das heißt, die Wichtigkeit des Themas, unsere Beziehung zu den USA, wird ja nicht weggehen. Also man könnte auch sagen, bedauerlicherweise wird es erstmal nicht weggehen, sodass es immer wieder ein Riesenthema bleibt und ich gefragt werde, wie man das einsortieren soll. Also die Action hört einfach nicht auf, ja, von Tag 1. Und ich gehe auch davon aus, dass das wenigstens bis November 28 so bleiben wird. Da ist ja die nächste Präsidentschaftswahl in den USA.
Okay, also du musst viel erklären, viel im Austausch auch bleiben. Es ist jetzt ungefähr 4 Jahre her, dass du das letzte Mal bei Friedrichs Flaschenpost warst.
Ach so,
ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Da hat mein Kollege mit dir über die ersten 100 Tage der Biden-Administration gesprochen. Also für alle, die mal eine Reise in eine ganz andere Zeit unternehmen wollen, empfehle ich das nochmal nachzuhören. Aber jedenfalls war ein Punkt daneben, dass das eine generell sehr positive Bewertung dieser ersten 100 Tage stattgefunden hat, auch, dass die Zusammenarbeit mit den amerikanischen KollegInnen so viel angenehmer und besser geworden war nach dem Wechsel, also dem Regierungswechsel von Trump auf Biden. Und du hast ja schon gesagt, du bist viel vor Ort und hast viele Gespräche und triffst viel. Wie ist denn der Zustand der Zusammenarbeit jetzt, also nach dem erneuten Wechsel? Du bist ja sehr eng im Austausch und triffst sicherlich ganz unterschiedliche Menschen.
Also es ist schwieriger geworden. Das liegt ja auf der Hand. Alles andere wäre ja eine Beschönigung. Aber natürlich sind die USA ein Riesenland, viele verschiedene Leute. Und das gilt auch nicht für alle Beziehungen. Also wenn ich zu einer amerikanischen Universität reise, dann finden die das immer noch ganz toll, dass ein deutscher Politiker da vorbeikommt und sind begeistert. Es gibt zig Beziehungen zu den USA, die hervorragend laufen, bevor ich zu den Problemen komme. Deutsche Unternehmen investieren so viel in den USA wie in keinem anderen Land außerhalb der Europäischen Union. Wir haben da so viele Arbeitsplätze geschaffen. Wir tragen amerikanische Jeans, wir gehen bei McDonald's essen und ich weiß gar nicht, was die letzten Zahlen sagen, aber eine hohe zweistellige Zahl, Millionenzahl von Menschen sind in ihrer Herkunft in den USA. Bekennen sich dazu, dass sie deutsche Herkunft haben. Also die Verbindung zwischen diesen beiden Ländern ist so immens groß. Da muss man, also mir fiele gar kein zweites Land, auch in der Europäischen Union fiele mir kein zweites Land ein, wo diese Beziehung so vielfältig, ich meine so langen Zeitraum, über Jahrhunderte, so intensiv ist wie zwischen unseren beiden Ländern. Und dann noch gleichzeitig mit einer großen wirtschaftlichen Verbindung heute, dieser riesige Wirtschaftsraum USA, dieser riesige Wirtschaftsraum Europäische Union, wo Deutschland natürlich eine große dominante Rolle spielt, das läuft einfach sehr, sehr gut. Sehr gut. Aber, also sehr gut. Mhm. So, aber deine Frage bezieht sich aufs Weiße Haus und jetzt ist da Trump und wie ist das anders? So, und das ist natürlich, das bringt Veränderungen mit sich, die schwierig sind. Erstmal, weil Trump nicht Biden ist, aber auch, weil sich grundsätzlich etwas nach einem Regierungswechsel ändert in der amerikanischen Verwaltung. Das ist anders als bei uns. Da gehen regelmäßig richtig viele Leute raus und neue Leute kommen rein. Also diese Transition ist auch bei anderen Präsidenten, bei anderen Wechseln von Präsidenten eine richtige Herausforderung für die Außenpolitik der anderen Länder, weil man sich da erstmal reinfuchsen muss.
Das heißt, du musst ganz neue Kontakte knüpfen.
Das hängt davon ab. Also ich sag mal so, wenn ein demokratischer Präsident oder der letzte demokratische Präsident, der gewählt wurde, da kannten wir schon einige, die dann ins Kabinett kommen und den Präsidenten. Ja. So, jetzt ist das so, das ist ja vielfach beschrieben worden, wer kennt eigentlich wen in der US-Regierung von Donald Trump? So, und da hat man natürlich so ein Potpourri von Leuten, von denen man das kennt. Ein paar kennt man auch, aber eben viel weniger. Warum? Weil jetzt wirklich niemand darauf gekommen wäre, so gute Beziehungen zu Fox-Moderatoren zu pflegen, weil die ja mal Verteidigungsminister werden könnten. Ja, das hört sich jetzt so, das hört sich ja ironisch an, aber das ist ja so, läuft das ja. So, und deswegen ist es sehr, sehr schwer, erstmal überhaupt diesen Erstkontakt zu machen. Das Zweite, was sehr, sehr schwierig ist, die Politik selber hat sich natürlich geändert unter Trump. Und die Politik von Trump ist, da stehen nicht nur wir da wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern auch die eigenen Leute. Er kommuniziert eben in einer Art und Weise, wo er allergrößten Wert darauf legt, dass er nicht berechenbar ist. Er genießt das ja sozusagen. Das ist ja sein Trademark, also sein Markenzeichen. Und das gilt nicht nur uns gegenüber, dass wir nicht genau wissen, wie das jetzt läuft in der Ukraine in den nächsten 2 Wochen oder 2 Jahren, sondern das gilt eben auch fürs eigene Kabinett, für die eigene Verwaltung, für die eigenen Ministerien. So, wenn also in der Vergangenheit deutsche Politiker zum Beispiel ins State Department gefahren sind und sich da ausgetauscht haben über die Position der Vereinigten Staaten in differenzierten Punkten, dann sind die jetzt gar nicht mehr so richtig sprechfähig. Nicht, weil sie das nicht gut oder weil sie es gut oder schlecht finden, also nicht wegen einer inhaltlichen Bewertung, sondern weil sie nicht wissen, ob von oben noch am Nachmittag was ganz anderes kommt. Das macht den ganzen Laden unsicher und sorgt dafür, dass der ganze Laden nicht so kommunikationsstark ist. Es ist also jetzt erstmal die größte Problematik, die ich gerade sehe mit der amerikanischen Regierung ist, dass wir insgesamt zu wenig Informationen bekommen, weil einfach zu wenig Informationen generiert werden. Das hört sich jetzt absurd an, weil Trump ja jeden Tag richtig viel Informationen generiert, aber darunter eben sehr, sehr wenig. Alle wollen ihm gefallen, alle wollen genau das sagen, was er sagt. Nicht alle, aber viele. Und wenn man nicht weiß, ob er seine Meinung wieder ändert, dann bremst man erstmal. Mit wenigen Ausnahmen.
Das macht ja auch deine Aufgabe schwierig dann wahrscheinlich, wenn du so ein bisschen Gradmesser sein sollst und auch die Informationen beratend hier vortragen sollst. Wie gehst du damit um? Versuchst du dann sehr viel auch unterschiedliche Leute zu treffen?
Ja klar, das ist neben der zivilgesellschaftlichen Beziehung, das ist ja die Aufgabe des Transatlantik-Koordinators letzten Endes. Ja. Der Außenminister wird nicht so oft in die USA fahren wie ich und Friedrich Merz auch nicht. Also muss ich das machen oder so, nach der Aufgabenteilung ist das mein Job. Und da muss man versuchen, die richtigen Leute zu treffen. Das war schon immer so, aber das ist mit einer Es gibt eine klare Opposition, Demokraten, es gibt eine Regierungspartei, Republikaner. Aber wenn man sich die Republikaner genauer anguckt, ist das also vorsichtig gesagt verschiedene Lager, wollen wir es mal so formulieren. Und die sprechen verschieden offen. Aber unser Ansinn, unser Interesse als Bundesregierung, unser Interesse als Deutschland ist ja ein Mindestmaß an Vorhersehbarkeit des US-Handelns, zumindest irgendwie antizipieren zu können. Und der Aufwand, das zu erzeugen, also sehr gute Außenpolitik in der alten Welt, sage ich mal. Sehr gute Außenpolitik in der alten Welt bedeutete, vorhersehbar zu sein für alle anderen. Weil das bedeutet Stabilität, dann kannst du damit umgehen, dann kannst du Kompromisse machen, weil du ja vorhersehen kannst, was die Interessen deiner Partner oder auch deiner Gegner sind. So, das Problem ist, wenn da ein Player, ein sehr großer, mächtiger Player, auf einmal das Prinzip verfolgt, nicht vorhersehbar zu sein. So, das heißt, meine Aufgabe ist es, rauszukriegen, eine Ahnung zu bekommen, wie es laufen könnte. So, und das dann statt der Rubrik Vorhersehbarkeit, wo wir gerade nicht so viel haben, damit zu arbeiten. So, und das ist natürlich super kompliziert und das ist auch, da gibt es sehr große Erwartungs- oder Möglichkeitshorizonte, wie es laufen kann. Es ist wirklich offen. Es ist leider wirklich offen.
Das heißt, es ist tatsächlich auch ein bisschen schwer zu erkennen oder zu definieren, was die Themen sind, die auch den AmerikanerInnen wichtig sind. Vielleicht kannst du dazu aber trotzdem ein bisschen was sagen, ob es da bestimmte Dinge sind, die schon an dich oder an euch herangetragen wurden. Und auch andersrum, was sind denn so die Interessen der deutschen Bundesregierung, die wir gegenüber den USA haben?
In der Außenpolitik, da wissen wir es nicht ganz genau. Hm. Wir wissen nicht ganz genau, ob Donald Trump in das alte Wertesystem rudimentär noch glaubt, weil es große Vorteile für die USA bringt, oder ob er es komplett zerschlagen will und die Welt in Interessensphären auseinander dividieren will, oder ob er dann doch nur ein Immobilienmakler aus Manhattan ist, der einfach nur hier und da ein gutes Geschäft machen will, oder eine Kombination aus allem. Das wissen wir nicht ganz genau. Deswegen wissen wir nicht ganz genau am Sonntagabend vom NATO-Gipfel, ob er das Ding jetzt komplett platzen lässt oder ob er einen Tag später alle lobt, dass sie die tollsten NATO-Politiker der Welt sind. Also beides ist möglich. Wir wissen nicht, wenn Friedrich Merz nach Washington reist, ob er da hochkant rausgeschmissen wird aus dem Oval Office. Ja. Oder ob er fast Tränen in den Augen sagt, wie toll er ihn findet, was für ein starker Politiker er ist. Also es ist, das ist eben die Bandbreite. Und für uns bedeutet das, das ist ja deine zweite Frage, für uns bedeutet das, dass wir leider uns auf verschiedene Varianten einstellen müssen. Leider sage ich deshalb, weil das für unser Land, für unsere wichtigste internationale Verbindung, die Europäische Union, bedeutet, dass wir uns auf verschiedene Szenarien einstellen müssen. Und das bedeutet mehr Kosten. Wir sind, leider ist das alles nicht mehr so gut vorhersehbar wie in der Vergangenheit. Deswegen müssen wir uns auf verschiedene Varianten einstellen. Und das sehen wir jetzt zum Beispiel, wenn wir in Sicherheit investieren. Das kostet eine Menge Geld. Das sehen wir, wenn wir unsere Lieferketten resilienter machen, wenn wir uns neue Handelspartner suchen, wenn wir anderswo investieren, um uns auf die Unsicherheiten der Zukunft vorzubereiten. Das machen wir alles das machen wir in dem Maße jetzt, weil wir diese Unsicherheit sehen und wir wollen uns absichern für die Zukunft. Aber das wird tatsächlich uns auch wirtschaftliche Prosperität kosten. Gute Politik bedeutet, dass das nicht so viel ist. Mhm. Deswegen versuchen wir da gut um die Ecke zu kommen. Und deswegen ist es auch ein permanenter Anpassungsprozess vorherzusehen. Übrigens nicht nur wie die Amerikaner, sondern es sind noch ein paar andere Leute da draußen. Also die Russen sind noch da, die chinesische Regierung und auch übrigens noch andere Staaten, die jetzt, die wir emerging, also aufstrebende Powers nennen. Wir leben in einem, am Anfang einer anderen Epoche. Das ist ja für uns in Deutschland auch nicht so ganz leicht zu verdauen.
Du hast es gerade auch schon kurz angesprochen, ne? Wie wichtig ist denn die Koordination und die Zusammenarbeit mit Europa, mit unseren engsten Freunden hier vor Ort?
Na, es ist so wie oft in der Geschichte der Europäischen Union, ist Fluch und Segen zugleich. Wir sind viel zu klein, um auf der Weltbühne eine Rolle zu spielen. Wir sind viel zu klein, um unsere Exportmärkte zu verteidigen. Das heißt, unsere Sicherheit und unser Wohlstand hängen an Europa. Gleichzeitig ist das so ein Riesenladen mit so vielen Regierungsmitgliedern, mit so vielen Regierungen, die da drin hängen und mit einem sehr, sehr schwierigen, formalistischen Setup der Entscheidungsfindung, sag ich mal so, nicht immer ganz leicht macht. Und das ist natürlich in einer Welt da draußen, wo Donald Trump im Halbstundentakt neue Entscheidungen trifft oder Wladimir Putin oder noch andere externe Faktoren passieren, ein Riesennachteil, diesen Tanker auf Kurs zu halten. Und dabei sind natürlich, das wissen wir auch, so ein paar Regierungen dabei, darunter, na, wie soll ich das vorsichtig formulieren, die hätten wir jetzt im Nachhinein, hätten wir die gar nicht dabei haben wollen. Aber jetzt haben sie ihre Rolle, die sie da haben. Deswegen ist das schwierig. Und der zweite Punkt ist, dass wir, diese Probleme hatten wir aber auch in der Vergangenheit. Ja. Einstimmigkeitsprinzip in der EU war noch nie richtig spaßig für alle. Aber jetzt haben wir eben das Problem, dass wir durch diese anderen externen Faktoren, ich nenne mal nur beispielhaft den Krieg in der Ukraine, aber das ist nur ein, das ist der bedeutendste jetzt, aber es gibt noch andere, dass wir durch externe Faktoren extrem unter zeitlichen Druck geraten, sodass wir extrem schnell uns entscheiden müssen und sehenden Auges, das ist für uns Deutsche sehr schwer, dass wir mit den bestehenden EU-Strukturen nicht schnell genug zu einem Ergebnis kommen werden. Was eigentlich immer seit der Gründung der EU, seit der europäischen Verträge, immer unser Nummer eins Kriterium war. Wir wollen die europäische Integration. Wir haben uns da vorantreiben. Wir haben uns deswegen mit den Franzosen gestritten und sonst. Also wir sind so, wir haben den Ruf, nicht nur wir haben den Ruf, wir sind auch so. Wir wollen das gründlich machen und rechtsstaatlich und ausgeglichen. Und alle müssen dann eine Satzung, eine Verfassung und einen neuen Vertrag. Und dann halten sich alle dran an so Stabilität und so. Und so funktioniert das aber nicht immer.
Das heißt, wir brauchen eine Reform?
die Reform passiert schon. Also das ist eine typisch deutsche Frage. Du stellst eine Reform, dann kommen wieder alle zusammen und schreiben einen neuen europäischen Vertrag und dann einigt man sich und dann ist gut. Nee, die externen Faktoren sind jetzt so bedeutend und kommen in so kurzer Folge, dass wir in Teilen zumindest mit dieser EU-Struktur nicht hinterherkommen. Egal, ob wir jetzt einen Reformprozess machen. Ich sage es mal ganz deutlich, wir können uns jetzt nicht zusammensetzen und nochmal einen neuen EU-Vertrag aushandeln. Ich war vorgestern in London. Wenn das Vereinigte Königreich heute die Entscheidung treffen würde, was sie nicht tun werden, wieder Mitglied der EU werden zu wollen. Wir hätten gerade nicht die Verwaltungskapazitäten, um diesen Beitritt zu organisieren, weil wir gerade ganz andere Dinge tun müssen auf dem Energiemarkt und in der Beschaffung von Material für die Ukraine. Also es gibt auch ein Limit, womit man sich beschäftigen kann an Bürokratie. Da sind wir jetzt gerade. Und deswegen haben wir am Beispiel Ukraine, lässt sich das gut sehen, und auch was mögliche Sicherheitsleistungen angeht für hoffentlich zukünftige Waffenstillstandsabkommen in der Ukraine, dass wir diese Sicherheitsabkommen eben nicht innerhalb von EU-Rahmen machen, sondern das, was man heute Coalition of the Willing nennt, wo ja eigentlich wir aus den letzten 20, 30 Jahren gesagt haben, das ist eigentlich Plan B, das wollen wir eigentlich gar nicht, jetzt sehen wir an, das geht das gar nicht. So, das heißt, das ist für uns Deutsche die schwerste Anerkennung, dass wir da uns jetzt so verhalten, wie das schon früher die Franzosen gemacht haben, die Briten und so, und wir haben die dafür immer kritisiert und jetzt sind wir so, machen wir das selber, weil wir nicht schnell genug sind in den bestehenden Systemen.
Dann möchte ich nachher noch weiter drauf eingehen und vielen Dank schon mal für deine Eindrücke zu deiner Aufgabe zu den transatlantischen Beziehungen und alles, was uns auch in Zukunft erwartet. Bevor wir da aber noch weiter drüber sprechen, möchte ich, wie es bei uns im Podcast üblich ist, auch mehr über den Gast erfahren. Du warst ja schon mal bei Friedrichs Flaschenpost, also hast du auch schon mal das Spiel Friedrich fragt gespielt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst.
Nee, was habe ich da geantwortet? Das musst du mir sagen, was ich geantwortet habe.
Friedrich fragt heißt, ich stelle dir ein paar Entweder-Oder-Fragen.
Ja.
Du möchtest bitte spontan darauf antworten. Und heute haben wir für dich die US-Edition von Friedrich fragt vorbereitet.
Also es sind nicht die gleichen Fragen wie letztes Mal.
Sehr gut. Und weil du ja, hast ja auch gesagt, als Transatlantik-Koordinator auch ganz offiziell für den kulturellen und zivilgesellschaftlichen Austausch auch zuständig bist, haben wir da so ein bisschen einen Schwerpunkt. Also los geht's. Und wir fragen ja eigentlich immer hier nach Nord- oder Ostsee, aber hier ist es natürlich East Coast oder West Coast.
Ja, entweder beides oder weder noch. Also eigentlich weder noch, ja. Ich mag ja das Flyover Country mehr.
Okay. Baseball oder American Football?
Ach, wahrscheinlich doch Football. Wo Baseball ist cool.
Indiana Pacers oder Oklahoma City?
Immer Pacers, ja. Es hat leider nicht geklappt, aber natürlich immer Indiana. Ich habe in Indiana studiert, also alles, was von da kommt, muss gewinnen. Das wäre großartig. Aber ich gönne es Oklahoma, den NBA-Titel zu holen. Die haben das noch nie gehabt vorher, aber
war natürlich ein bisschen unglücklich für die Pacers.
Nein, man muss sagen, dass die Pacers überhaupt ins Finale geschafft haben, ist ein historischer Zufall. Damit hat wirklich niemand gerechnet, aber sie haben schon mindestens...
Es wäre noch schöner gewesen.
Sie haben 3 oder 4 Wunder geschafft in dieser Saison und das fünfte Wunder haben sie dann nicht geschafft, leider.
Hotdog mit Senf oder mit Ketchup?
Oh, ich esse ja gar keinen Hotdog mehr. Aber hätte ich Hotdogs noch gegessen, dann mit Senf.
New York oder Washington D.C.?
Also politisch natürlich D.C., das ist ja klar, aber eigentlich New York.
Michael Jordan oder LeBron James?
Oh, das ist ja eine philosophische Frage in den USA. Jordan.
Saturday Night Live oder The Late Show with Stephen Colbert?
Oh, ich bin Saturday Night Live. Also
Eindeutig. Halloween oder Thanksgiving?
Ich war ja als 15-Jähriger in der Highschool und hab zu Halloween, ich habe das gar nicht verstanden, ja. Das musste man mir erstmal erklären, was die da überhaupt machen. Und das Resultat war, dass ich mir wirklich so einen völlig übertrieben großen Pumpkin gekauft habe. Also wirklich so ein Ding, das du gerade so eben im Auto transportieren kannst, ja. Also gerade so eben. Und da habe ich dann so eine Maske reingeritzt, so mit einer Kerze drin, was man für die Tür stellte, ja. Das war so eins meiner großen kulturellen Highlights. Dann kam hier, an Thanksgiving kann ich mich nicht so erinnern. Das war am Ende, glaube ich, nur so ein Familientreffen, wo dann alle gegessen haben. Aber da kann ich deswegen dann doch.
Also Halloween
ja,
schon
doch,
mal an.
Ja.
Okay. Jetzt was eher historisch-politisches, George Washington oder Abraham Lincoln?
Tja. Wahrscheinlich jetzt im Nachhinein von heute betrachtend, vor Jahren hätte ich immer Washington gesagt, weil man sich nicht vorstellen kann, wie die Großwetterlage da damals war, wie man so ein Lager zusammenhalten kann, um so einen langen Weg zu gehen. Aber wenn man sieht, wie zerbrechlich die USA heute sind, also innerhalb einer konsolidierten USA, da muss man sagen, hat Lincoln dann doch wahrscheinlich die ganze Union gerettet. Insofern war wahrscheinlich der Lincoln. Heute würde ich Lincoln sagen.
Zwei andere auch verstorbene Persönlichkeiten, Tupac Shakur oder Notorious B.I.G.?
Ah, ich könnte jetzt heucheln, dass ich da mich auskenne. Ich kenne auch beide, aber das ist schon nicht schlecht, aber ich könnte kein Kriterium anwenden, warum der eine oder der andere. Deswegen da, nee.
Passend. Ist in Ordnung. Yellowstone oder Grand Canyon?
Immer Yellowstone.
Und zum Schluss noch eine echte Charakterfrage. Mickey Mouse oder Donald Duck?
Ich fand als Kind immer Mickey Mouse besser. Ich fand als Kind wohl, also auch komisch, als Kind fand ich Donald Duck zu dämlich. Mittlerweile, je älter ich werde, desto mehr schätze ich die philosophische Grundlage dieses Charakters immer mehr. Also die Ente scheint mir viel tiefgründiger und weiser zu sein als die Maus. Die scheint mir immer oberflächlicher. Aber als Kind fand ich die Maus immer besser.
Ja, also wirklich Charakterfrage, genau. Naja, vielen Dank für die Antworten, die spontanen Antworten. Jetzt können wir uns Mädchen Hackverdi in Amerika noch besser vorstellen. Aber gern möchte ich noch ein bisschen mehr über dich wissen. Du hast es gerade schon angesprochen. Du hast die USA schon ziemlich früh gut kennengelernt, in Highschool-Jahren Kalifornien als Jugendlicher. Wie prägend war das für dich?
Super prägend. Also das ist familiär. Also mein Bruder war ein Jahr in den USA, zwei Jahre vor mir in Pennsylvania. Und meine Familie ist dahin gereist mit mir zusammen, um den abzuholen. Das heißt, ich war nicht das erste Mal in den USA in der Highschool, sondern ich war das erste Mal ein Jahr vorher da, um meinen Bruder abzuholen. Und deswegen ist das auch was Familiäres. Ja, der große Bruder war da und das kannst du dir ja vorstellen, als kleiner Mädchen. So. Also mir hat man diese Frage schon oft gestellt, was das bedeutet hat. Und ich habe eine Standardantwort darauf, weil ich glaube, dass das so ist. Ich glaube, man kann einen Menschen, egal mich oder jemand anders, in dem Alter, wenn man 15 Jahre alt ist oder 16 Jahre alt ist, irgendwo auf die Welt hinschicken für ein Jahr. Es ist auch wirklich fast egal, wohin. Und es wird, weil dieses Jahr prägend ist für jeden Menschen, egal wo man ihn verbringt. Übrigens auch, wenn man ihn in den normalen vier Wänden der eigenen Familie verbringt, ist dieses Jahr prägend. Das hat ja was mit unserer persönlichen Entwicklung, Pubertät und so weiter zu tun. Und deswegen war das sehr, sehr, sehr prägend. Aber so wie alle 16. Lebensjahre für alle sehr, sehr, oder nicht für alle, aber für die allermeisten sehr prägend waren, war das sehr, sehr prägend für mich, klar.
Und dann hast du, also seitdem kennst du die USA gut und ist zwar etwas abgedroschen, aber irgendwie stimmt's auch. Man sagt ja immer so, die USA sind ein Land der Gegensätze oder der Widersprüche. Und jetzt mal so ganz abseits von den großen politischen Fragen, was magst du da am meisten oder was bewunderst du vielleicht auch und was am wenigsten?
Also bewundern ist natürlich eine schwierige Kategorie, so, aber die...
Oder was magst du am meisten?
Na, ich bin ja politisch-sozialdemokrat, ja, so, und ich glaube, dass die meisten Menschen in Deutschland eigentlich Sozialdemokraten sind, auch wenn sie nicht alle SPD wählen, aber dass wir so an einen vertrauenswürdigen Staat glauben, Sozialstaat auch, der so ein Grundmaß an Sicherheit gibt. Wir wissen, dass es so Lebensrisiken gibt, auf die wir keinen Einfluss haben. Man kann beim Verkehrsunfall verletzt werden, man kann unverschuldet seinen Job verlieren. Wir glauben an diese sozialen Sicherungssysteme als Grundvoraussetzung eines gesellschaftlichen Zusammenlebens. So, jetzt stell dir mal vor, wir würden das alle nicht glauben. Da weiß ich gar nicht, also mal abgesehen davon, dass man keinen Sozialstaat hätte. Also was macht das mit einer Gesellschaft? Und in den USA bewundere ich den Mut der Menschen, sich jeden Tag wieder in dieses, da wieder reinzustürzen, wo ja viele Deutsche sagen würden, boah, das ist ja alles viel zu schwer. Das ist ja, du bist ja, der Grad der Verantwortung für dich selber ist ja viel höher. Du bist ja deinem Schicksal praktisch ausgeliefert, während wir hier verschiedene Sicherheitsnetze darunter haben, aus sehr gutem Grund. Und wir profitieren davon übrigens auch alle. Aber das kann man, ich finde das auch nicht gut, dass es in den USA so ist. Ich bewundere nur die Menschen, dass die das mitmachen, also dass sie das annehmen und wirklich, das ist natürlich historisch bedingt, keine Frage, weil das in dem Land schon immer so war, aber da braucht man eine Power, die ich so in wenigen Kulturen Europas entdecke. Und ich finde das gesellschaftspolitisch nicht gut. Ich finde unser System da viel, viel, viel besser. Aber ich bewundere jedes Individuum, das da versucht, das Beste daraus zu machen.
Das heißt in der Antwort eigentlich beides, ne? Also das, was du da bewunderst oder magst und das, was du auch nicht so gerne magst, ne? Schon gut verbunden. Du bist ja sehr engagiert insgesamt in der Außenpolitik, ne? Also wir beide haben uns ja zum Beispiel im Westbalkan kennengelernt, wo du als MdB unterwegs warst für die europäische Integration der Staaten, ich war dafür die FES. Und darüber hinaus hast du dich ja nicht nur für die transatlantischen Beziehungen engagiert, sondern auch viel für Europa, für andere Länder und Kontinente. Woher kommt dieses Interesse für internationale Zusammenhänge und für Außenpolitik bei dir?
Also es ist so, wo das herkommt. Also es ist doch bei den meisten so, oder? Also es gibt nicht bei vielen so. Also es ist jetzt nicht so außergewöhnlich, sich für Außenpolitik zu interessieren. Mhm.
Es gibt gar nicht so viele Außenpolitiker.
Also ich kann mich erinnern, ich war ja in der Hamburgischen Bürgerschaft von 2008 bis 2013. Dann hat Uli Klose erklärt, dass er nicht nochmal antritt. Der war ja ein Außenpolitiker. Und ich kann mich genau erinnern, das war eine bewusste Entscheidung, als ich gewählt wurde. Ich habe mich erstmal ganz doll gefreut, dass ich gewählt wurde. Und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich ja, anders als in der Hamburgischen Bürgerschaft, jetzt kann ich ja Außenpolitik machen, ist ja toll. So, man kann ja mal gucken, was da so geht. Aber ich wusste überhaupt nicht, was das bedeutet. Also ich wusste gar nicht, was das ist. Also Außenpolitik bedeutet ja nicht, dass man morgens eine Zeitung liest über Nachrichten aus anderen Ländern und dann eine Meinung hat. Das ist keine Außenpolitik, ja. Also das ist ja ein bisschen komplizierter. Das war also auch ein langer Prozess. Ganz eindeutig war das ein langer Prozess. Also ich wollte das schon 2013, als ich gewählt wurde, aber ich glaube nicht, dass ich das da sehr beherrscht hätte, muss man sagen. Also das muss man auch lernen. Also das muss man, da muss man auch viel, viel Erfahrung sammeln. Es ist ja auch nicht überall auf der Welt. Ich mache Westbalkan, hast du ja erzählt. Das ist ja in erster Linie Westbalkan, China und USA. Das sind ja diese drei Felder, wo ich sehr, sehr viel mache. Und ich lerne das jetzt gerade, dass der Transatlantik-Koordinator in seinem Portfolio eben nicht nur USA, sondern auch Kanada. So, und ich würde von mir selber sagen, dass ich die USA ziemlich gut kenne. Also für einen Europäer kenne ich sie sehr gut, aber Kanada kenne ich eben nicht so gut. So, und da sehe ich jetzt, oh, da muss ich jetzt ja nochmal richtig tief einsteigen. Das ist ja ganz schön kompliziertes Gebilde. Die haben zwei Kulturen in einem sozusagen, oder nee, noch viel mehr Kulturen, aber erstmal dieses Englisch-Französisch, dann haben die eine riesige First Nation. Ich meine, guck mal auf die Landkarte, was für eine Fläche des Landes da letzten Endes von nicht-europäischen Nachkommen bewohnt wird. Das ist ja ganz, also das ist, kannst du mich in einem Jahr nochmal fragen, ich kenne mich in Kanada immer noch, also ich kenne mich da nicht gut aus, aber ich muss mich jetzt sehr schnell bald sehr gut da auskennen. Also es ist auch so ein Lernfaktor. In der Außenpolitik ist so, da ist immer irgendwas draußen, was du auf jeden Fall noch gar nicht kennst, noch nie vorgesehen hast. Und wenn du ein Land kennst oder wenn du eine Region kennst oder eine Kultur oder was auch immer, dann ist da eine Wahl oder ein externes Ereignis, auf einmal ist wieder alles anders. Vielleicht kann man da auch mehr Freude dran erkennen, dass es nicht stabil ist und sich bewegt, während zu Hause versucht man ja, hoffentlich bleibt das hier alles stabil, ja. Das kann auch sein.
Ein bisschen dynamischer. Du hast ja jetzt Kanada angesprochen, ne? Und Kanada ist ja vielleicht jetzt auch, hat vielleicht jetzt auch nochmal wieder eine andere Bedeutung bekommen durch Trump, ne?
Klar.
Und also du hast ja schon davon gesprochen, vorhin, wie schwierig tatsächlich der Umgang ist, also der direkte Umgang mit der Trump-Regierung und mit seinen Leuten. Man weiß nie so richtig, was einen erwartet, ne? Der ist nicht so voraussehbar. Und genau, da haben wir schon drüber gesprochen, dass das alles schwierig ist. Aber werden dadurch eben andere Partner, nicht nur Kanada, aber andere Partner in der Welt wichtiger?
Auf jeden Fall. Das ist dieser Punkt, den ich anfangs sagte, dass wir unsere Lieferketten diversifizieren, unsere Risiken, unsere Wohlstands- und Sicherheitsrisiken auf mehreren Schultern verlagern. Aber, und dann kommt ein großes Aber, die USA sind so groß und wirtschaftlich so potent, dass das extrem schwer ist. Wir werden es nicht hinbekommen, weder in der wirtschaftlichen Frage noch in der Sicherheitsfrage. Das muss man wissen. Die zu substituieren. Das wissen übrigens auch die Kanadierinnen und Kanadier. Also das heißt, ja, es hat sich für alle verändert. Ja, alle versuchen, alle, wirklich wörtlich alle, versuchen ihr Portfolio zu differenzieren in Sachen Wirtschaft und Sicherheit. Aber die USA bleiben, wenn nicht der dominante Player, ein dominanter Player. Ich glaube, für absehbare Zeit der dominante Player. Das heißt, ganz drumherum werden wir kommen nicht drumherum, uns mit dieser Regierung auseinanderzusetzen. Das war auch ganz gut, ja. Wir haben Millionen von Arbeitsplätzen in den USA geschaffen mit deutschen Unternehmen. Großes Kapital ist aus den USA nach Deutschland gekommen und nach Europa. Wir haben davon sehr wirtschaftlich profitiert. Es geht uns sehr gut mit denen. Uns geht, das hatte ich ja am Anfang gesagt, also die Beziehungen sind hervorragend außerhalb des Weißen Hauses. Es ist auch so gut. Also man hat es ja gesehen, wie das Treffen mit Merz gelaufen ist. Das ist ja nicht, dass Trump auf einmal ein anderer Mensch war, sondern dass da am Ende die gemeinsamen Interessen offensichtlich überwogen haben. Sonst ist das ja nicht zu erklären. Insofern, wir kümmern uns. Auch übrigens, das bedeutet auch zwischen EU und Kanada ist viel, viel mehr los jetzt. Viel, viel mehr los. Also auch auf meinem Schreibtisch ist da viel mehr los als in der Vergangenheit. Kanada gehört zum Transatlantik-Koordinator erst seit 2011. Das hat Uli Klose noch durchgesetzt. Davor war das nur USA. Also auch damals gab es schon gute Argumente dafür, jetzt gibt es noch mehr Argumente.
Wenn wir jetzt nochmal zum Abschluss ein bisschen nach vorne gucken, Du bist jetzt gerade im Amt für diese Legislaturperiode, die ja ungefähr sich überschneidet eben mit der von der Trump-Administration. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig vorherzusagen, aber was sind so die größten gemeinsamen Herausforderungen und Aufgaben, die du in diesen 4 Jahren siehst?
Ich mache die 2 großen Bereiche, wobei es gibt noch viel mehr. Ja, wir haben jetzt noch Wissenschaft, die Wissenschaftskooperation mit den Visavergaben für Studierende, für Professoren und für Schülerinnen und Schüler. Wir haben sehr viele praktische, persönliche People-to-People-Beziehungen, sehr, sehr viel. Aber wenn ich die beiden großen mache, das heißt einmal die Sicherheitspolitik in Europa, die Sicherheitsarchitektur in Europa, wo die USA eine bedeutende Rolle spielt, und die großen Wirtschaftsfragen in Sachen Handel und wechselseitige Investitionen. Wenn das die beiden großen Punkte sind. Es wird so sein, egal ob es Trump ist oder jemand anderes, es wird so sein, dass die Vereinigten Staaten nicht so viel Power, nicht so viel Zeit, nicht so viel Geld und nicht so viel Energie in unsere Sicherheit investieren werden in Zukunft. Aus verschiedenen Gründen. Das hat es schon mal beschrieben mit Entwicklung in Asien und China und so. Aber es macht auch so wenig Sinn, den Steuerzahler aus Wyoming dafür zahlen zu lassen, die Raketenabwehr in Deutschland zu bezahlen. Das ist historisch gewachsen, aber das wird so nicht bleiben. Entscheidend ist die Frage, wie schnell sich das ändert. Das ist für uns absolut, ich wollte gerade sagen, kriegsentscheidend. Ich hoffe nicht kriegsentscheidend, aber es ist eine Bedeutung. Wenn das nächstes Wochenende passiert, dass die Amerikaner sich zurückziehen aus Europa, haben wir ein Riesenproblem. Wenn es erst in 15 oder 20 Jahren wäre, dann müssten wir jetzt, und das tun wir jetzt ja mit dem, was wir entschieden haben in der Bundesregierung, dann müssen wir bis dahin sozusagen die Fähigkeiten haben, unsere eigene Souveränität zu garantieren, das heißt selber für unsere Verteidigung, unsere Sicherheit sorgen zu können. Und das ist entscheidend darüber, ob das nun in 2 Tagen oder in 20 Jahren passiert. Jeder einzelne Tag dazwischen macht einen großen Unterschied. Das heißt, wir versuchen, die Amerikaner so lange wie möglich drin zu halten. Ich bin da verhalten optimistisch, dass das gelingt. Nicht, weil ich Donald Trump so gut einschätzen kann, sondern weil es nach wie vor eine sehr große Interessenüberlappung gibt. Ja, das ist kein Goodwill und kein Geschenk an die Europäer, sondern es ist auch im Interesse der Vereinigten Staaten, das zu tun. Aber das haben wir schon Regierungen gegen ihre eigenen Interessen entschieden, aus innenpolitischen Gründen oder was auch immer. Also sicher kann man sich da nicht sein. Und das Zweite ist die wirtschaftliche Entwicklung. Wir brauchen die wechselseitigen Handelsströme und die Investitionen. Es geht um die Investitionen. Also aus meinem Wahlkreis gibt es insgesamt in Hamburg, wenn man die 5 oder 6 größten Unternehmen nimmt, über die Hälfte von denen eben noch größere Investitionen in den USA. Ja, und das geht wechselseitig. Das ist unglaublich, wie viel Airbus, Mercedes, Norddeutsche Raffinerie, wie wir da vertreten sind. Das können sich einige in Hamburg gar nicht vorstellen, oder in Deutschland, wie groß wir miteinander verbunden sind. Die vergleichen immer die Handelsüberschüsse mit China. Hier geht es um Investitionen on the ground, die viel, viel bedeutender sind für die Beziehungen untereinander. Da müssen wir versuchen, alles zu tun, um das zu halten, um auszubauen und gleichzeitig eben uns für den schlechtesten aller Fälle vorzubereiten und zu diversifizieren in andere Länder. Aber diese Beziehungen sind auch eine Win-Win-Situation, also eine Interessenüberlappung, sodass ich verhalten optimistisch bin, dass das klappt. Aber auch ich bin wie alle anderen verunsichert durch die Art und Weise, wie Mr. Trump Politik macht, aber das will er ja auch. Das sagt er ja auch. Er ist eben Immobilienmakler aus Manhattan. Da macht man das so. Und mein Job besteht auch darin, meine amerikanischen Gesprächspartner permanent daran zu erinnern, nicht das, was wir in Deutschland wollen, sondern dass diese Zusammenarbeit, dieses Zusammenwirken in ihrem Interesse ist und dass die das nicht vergessen. Ja, es geht hier nicht um: Wir haben euch gerettet nach dem Zweiten Weltkrieg und wir retten euch noch weiter, sondern nee, ihr verdient hier richtig viel Geld und wir bei euch, und das ist doch super, oder? Also wieso darauf verzichten? Es wäre gut, wenn wir das Ende dieser Legislaturperiode erreichen und wissen, dass wir noch genug Zeit haben, unsere Sicherheit in Europa selber zu organisieren. Und es wäre gut, am Ende dieser Legislaturperiode nicht in eine absehbar globale Rezession zu geraten, weil die beiden großen Wirtschaftsräume, die größten Wirtschaftsräume, EU und USA, keine Absprache hinbekommen, die der Welt zeigt, wir bleiben zusammen und bleiben auch weiterhin die wohlhabendste, prosperierendste Region des Planeten. Ja, wir sind der Titelverteidiger zusammen. Ja. Das vergessen ja einige hier. Ja. Weltweit guckt der Rest der Welt guckt auf uns und sagt, wir wollen alle so sein wie die USA und Europa. Das wäre schon ein Erfolg, wenn das gelingen könnte.
Das sind auf jeden Fall entscheidende und spannende Zeiten jetzt. die in diesen 4 Jahren auf uns und vor allem auch auf dich zukommen. Aber ich würde gerne deinen verhaltenen Optimismus einfach auch als Punkt jetzt hier mitnehmen, wenn der Transatlantik-Koordinator verhalten optimistisch ist. Das sollte uns alle so stimmen. Ja. Aber es gibt natürlich viel zu tun. Am Ende der Sendung senden wir immer eine Flaschenpost an die Zukunft. Das hast du vor 4 Jahren auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Natürlich nicht.
Was du geschrieben hast, du hast reingeschrieben, Nationalismus ist eine Seuche und dass man politisch immer wieder dagegen halten muss. Willst du heute etwas anderes reinschreiben oder einfach ein dickes Ausrufezeichen dahinter setzen?
Nee, der Satz ist nach wie vor richtig, sehr klar. Sieht man ja auch ganz aktuell auch. Aber vielleicht eine Sache, das ist jetzt aufgrund der deutsch-amerikanischen Beziehung. Es kann ja ganz harmlos werden alles, ja. Harmlos heißt, dass die EU einen guten Trade-Deal hinbekommt mit den USA, dass Trump zwar seine Shows macht, so once in a week, aber trotzdem die Unterstützung der Ukraine weiterläuft. Das kann alles sein, dass das sich sozusagen weiter perpetuiert, also so weitergeht, ja. Dann wäre meine Nachricht in die Zukunft ist die Zukunft in 40 Jahre oder in 4 Jahre?
10.
In 10? Ah, 10 hoffe ich nicht. Ich sag mal, wenn es 5 gewesen, also.
Dann sagen wir 5. Heute 5.
Dann würde ich sagen, auch wenn es gut läuft, vergesst nicht, dass ihr in eure Sicherheit investieren müsst. Wir unterhalten uns hier über ihr Deutsche, ihr Europäer. Wir unterhalten uns hier über historische Veränderungen. Wir Deutsche, du, ich, alle, wir alle sind kollektiv geprägt, dass im Prinzip unsere historische Identität im Mai 1945 angefangen hat. Das ist auch gut so, dass wir so geprägt sind. Das macht uns aus. Deswegen haben wir keine Flugzeugträger, deswegen haben wir diese pazifistische Ader in unserer Gesellschaft. Das ist alles, das ist hervorragend. Ich kritisiere das nicht. Aber die historischen Beziehungen, das sieht man jetzt im Krieg in der Ukraine, sind eben tatsächlich noch länger. Und wir waren noch nie in unserer Geschichte unseres Landes, unseres Volkes, waren wir noch nie in einer Situation, dass wir ein aktiver, außenpolitischer, vielleicht sogar geostrategischer Player wären und gleichzeitig eine Demokratie. Das waren wir noch nie. Wir haben da gar keine Erfahrung mit. Wir wissen gar nicht, wie das geht. Das müssen wir uns unbedingt erarbeiten, egal wie friedlich die Welt da draußen erscheinen mag, denn es wird sich da draußen ändern. Das ist nicht nur Trump, das ist nicht nur Putin. Die wird sich ändern. Und wenn wir diese Rolle nicht annehmen, was uns enorm schwer fällt, weil wir eben aus dieser anderen Welt kommen, wo wir den Startpunkt gesetzt haben durch unser Fehlverhalten, ist ja eine maßlose Untertreibung, also durch das, weil wir die Welt in Brand gesteckt haben, dann wird das nicht gut ausgehen für uns. Also da müssen wir uns verändern, wie wir unsere eigene Verantwortung, und Verantwortung ist ein kompliziertes Konzept, wie wir das wahrnehmen, ohne dass wir wieder, und dann komme ich zurück zur alten Flaschenpost, in preußischen Militarismus und Nationalismus verfallen. Das ist ja sozusagen unsere Urangst, dass es dahin zurückgeht. Da müssen wir uns jetzt, das sagt man so, ja, neu erfinden, aber wir haben auch gar nicht so viel Zeit. Übrigens, viele Staaten in Europa gucken auf uns, dass wir das tun, weil die wissen, dass sie selber noch kleiner und noch unbedeutender sind auf diesem Ozean der Weltpolitik, der jetzt ein bisschen rauer wird. Ja, nicht ein bisschen rauer, der deutlich rauer wird.
Dann werfen wir diese Flaschenpost gemeinsam mit der alten zusammen in diesen rauen Ozean und fischen die dann wieder raus in 5 Jahren oder auch 10 Jahren als Erinnerung. Und damit sind wir am Ende der 89. Folge von Friedrichs Flaschenpost, dem Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Danke euch, liebe Hörerinnen und Hörer, und danke dir, lieber Metin.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Spaß gemacht.
Ja, es hat Spaß gemacht, trotz der etwas wüsten Zeiten in den transatlantischen Beziehungen. Wir sprachen heute mit Metin Hagberdi, Mitglied des Bundestags und Koordinator der Bundesregierung für transatlantische Zusammenarbeit. Im August wird es keine Folge von Friedrichs Flaschenpost geben, aber im September ist dann meine Kollegin Christine Strohmann wieder mit etwas Frischem da. Aber hört doch gerne mal ins Archiv. Die beiden Folgen mit Metin war übrigens Nummer 38. Tschüss und habt einen schönen Sommer, sagt Stine Klapper von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Kommt ins Gespräch und natürlich bleibt politisch.
Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland von der Friedrich-Ebert-Stiftung.